Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es soll heute um das Thema Freude gehen. Ich persönlich saß letzten Sonntag auch hier mit in den Reihen und ich wusste natürlich schon, dass ich diesen Sonntag predigen musste. Und als es dann in der Abmoderation hieß, dass wir die Livestreams mit dem heutigen Tag zumindest vorübergehend aussetzen, dann kam bei mir Freude auf. Ich muss sagen, Vanessa und ich, wir haben die Zeit sehr genossen, wo wir bei gutem Frühstück uns den Gottesdienst parallel anschauen konnten. War auch eine sehr schöne Zeit, aber wenn man hier vorne steht, ist es ein Stück weit entspannter, wenn man weiß, die Kameras sind nicht auf einen gerichtet. Ich habe überlegt, ob ich aus lauter Übermut noch ein paar Dehnübungen vor der Predigt hier vorne machen soll, aber ich glaube, das lassen wir mal bleiben. Ja, 5 Jahre ist es ungefähr her, wenn ich mich da nicht vertue, wo ich anfing, Vanessa zu daten, Vanessa kennenzulernen. Und gleich bei einem unserer ersten Dates, ich weiß nicht, wie wir drauf kamen, aber hat sie mir verraten, dass sie Frösche sehr gerne mag. Diese kleinen, glibberigen, grünen Tierchen. Ich fand das sehr komisch, aber es hat mich nicht davon abgehalten, Vanessa näher kennenlernen zu wollen. Und es brachte mich auf die Idee, nachdem ich den Vorschlag gemacht hatte, beziehungsweise sie gefragt hatte, ob sie sich vorstellen könnte, dass ja, aus diesen Datings irgendwie eine feste Beziehung werden könnte, brachte es mich auf die Idee für die Antwort. Also wenn sie mir das Ja geben würde, eher ein Armband zu besorgen, so ein grünes Armband mit so einem kleinen süßen Frosch drauf. Ich wusste vorher gar nicht, dass es sowas gibt, aber so in dieser Verliebtheitsphase, da macht man sich natürlich auf die Suche. Und tatsächlich, es gab so ein Ding, so ein Armband, hier konntest du so um die Hand rumwickeln mit Magnet und so einen kleinen Frosch drauf. Habe ich ihr bestellt, das war auch rechtzeitig da. Ja, und als dann so dieser Moment kam, wo Vanessa mir dann gesteckt hat, ja, war total aufregend. Ich war super vorbereitet, Blumenstrauß im Kofferraum, ne? Und natürlich dieses schick verpackte Armband mit dem Frosch drauf. Ja, warum habe ich das gemacht? Einerseits, weil ich total verliebt war, natürlich. Und ich habe das gemacht, weil es mein Wunsch war, Vanessa in dem Moment eine Freude zu bereiten. Auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist, so ein Froscharmband. Aber ich wusste, sie mag Frösche und es war mein Wunsch, Vanessa eine Freude zu machen. Und deswegen habe ich das gemacht. Ich denke, Freude ist etwas, wonach jeder gesunde Mensch sich sehnt. Wir sehnen uns danach, uns zu freuen. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von diesem altehrwürdigen Herrn, Aristoteles, der zu seiner Zeit viel nachgedacht, auch laut nachgedacht. Vieles davon kann man heutzutage noch nachlesen, was er an schlauen Sachen gesagt hat. Und unter anderem hat er diesen Satz mal gesagt: Freude ist die Gesundheit der Seele. Ich weiß nicht, ob Aristoteles, beziehungsweise ich bin sicher, Aristoteles selbst hat nicht gewusst, welche tiefe Wahrheit in dieser Aussage steckt. Freude ist die Gesundheit der Seele. Aber trotzdem halte ich sie für wahr. Ich denke, wenn es uns so richtig gut geht, wenn wir zufrieden sind, dann kommt irgendwie Freude ganz von alleine, weil wir als gesunde Menschen uns einfach über schöne Dinge freuen. Und in der Tat ist es so, dass Gott will, dass wir uns freuen. Und wenn Gesundheit der Seele und Freude im Zusammenhang stehen, wenn das miteinander was zu tun hat, so ist es ja überhaupt nicht verwunderlich, dass Gott das Thema Freude auch am Herzen liegt. Dass Gott auch möchte, dass unsere Seele gesund ist. Und ja, Gott will, dass wir uns freuen. Und so verwundert es nicht, dass das Thema Freude in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen aufpoppt. Ich habe in der Vorbereitung den Begriff Freude mal in die Suchmaske eingegeben und es kamen hunderte Bibelstellen. Nur ein paar können wir heute Morgen mal zusammen angucken. Aber an ganz vielen Stellen redet die Bibel über das Thema Freude. Und ich habe dann in der Vorbereitung mal, ist mir so der Gedanke gekommen, das fand ich dann sehr spannend, mal darüber nachzudenken, ja, worüber freut Gott sich denn eigentlich? Also wenn wir über das Thema Freude nachdenken, denken wir natürlich sehr schnell an uns, das ist auch richtig. Aber worüber freut Gott sich eigentlich? Und mit dieser Frage wollte ich im Prinzip so den ersten Punkt dieses Themas einleiten. Worüber freut sich Jesus? Also wir können in vielen Punkten natürlich indirekt darauf schließen, worüber Gott sich freut. Wenn Gott uns sagt, wir sollen ehrlich miteinander umgehen und wir tun das, wir sind ehrlich zueinander, vielleicht auch in Momenten, wo es uns unangenehm ist, dann freut Gott das. Darauf können wir schließen. Aber an welchen Stellen spricht die Bibel ganz explizit davon, dass Gott oder dass Jesus sich freut? Es sind tatsächlich nicht viele Stellen, aber ein paar habe ich uns mitgebracht und gleich die erste, die hat es richtig in sich. Worüber freut sich Jesus? Ihr dürft mit mir aufschlagen, Hebräer 12, die ersten beiden Verse. Hebräer 12, die ersten beiden Verse. Es ist eine Bibelstelle mit sehr viel Tiefgang. Wir werden uns heute Morgen auf das Thema Freude beschränken. So seht es mir nach, dass ich mir dann immer nur die Aspekte, wo es um Freude geht, dann aus den jeweiligen Versen rauspicke, so auch hier. Hebräer 12, 1-2. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Grob 2000 Jahre ist es her, als Gott der Vater zusammen mit Jesus, seinem Sohn, diesen, wie ich finde, aus himmlischer Perspektive unfassbar verrückten Schritt gewagt haben, dass Jesus Mensch werden sollte. Ich denke, im Himmel muss das ein sehr besonderer Moment gewesen sein. Jesus verlässt den Himmel, Jesus geht gewissermaßen runter auf die Erde. Und die Engel damals im Himmel, die haben das ja live miterleben dürfen. Die kannten Jesus ja aus ihrem Alltag, will ich es mal nennen. Und derjenige, dem sie aufs Wort gehorchten, der sie auch geschaffen hatte, der wird jetzt plötzlich Mensch, der begibt sich unter ihr Level und der kommt auf die Erde. Und ich glaube, umso erschreckender muss es für die Engel damals gewesen sein, zu sehen und festzustellen, wie denn wir Menschen mit Jesus umgegangen sind, als er hier auf der Erde war. Sowohl als er durch das Land zog und mit Menschen Kontakt hatte, mit Menschen geredet hat, gepredigt hat, aber auch gerade als es dann sich dem Ende des Lebens von Jesus ja zugeneigt hat, wo Jesus so aufs Übelste einfach verachtet gewesen ist, wo man ihn runtergemacht hat, wo man ihn unschuldig verurteilt hat, wo man ihn aufs Erbärmlichste hingerichtet hat, das haben die Engel ja alles, das haben die gesehen. Und ich denke, die sind gewehr bei Fuß, haben die da gestanden, wenn Jesus nur ein Sterbenswörtchen irgendwie in ihre Richtung gesagt hätte, die wären Jesus sofort zur Hilfe geeilt. Und Jesus selbst, der hat das Ganze nicht nur irgendwie so aus der Vogelperspektive mit Erschrecken wahrnehmen müssen, sondern der ist ja selber durchgegangen, der hat das alles selber erlebt und der hat diese Demütigung mit voller Wucht hat er die abbekommen. Und dann stellte ich mir die Frage, ja warum Jesus, was war dein Antrieb, warum hast du das gemacht, was bewegte dich? Und das sagt uns dieser Hebräer 12, Vers 2, Jesus hat das gemacht, um der vor ihm liegenden Freude willen. Wäre die Freude jetzt lediglich gewesen, dass er wieder zurück in den Himmel darf oder in den Himmel kann oder in den Himmel zurückgeht, dann hätte er sich diese Tortur auf der Erde wirklich ersparen können. Ich denke, was Jesus gemacht hat, er hat durch dieses Elend durchgeschaut und es hat ihm viel gekostet, diese Phase, wo Jesus gekreuzigt wurde und wo er auch gefoltert wurde damals, das kann man nachlesen, das hat Jesus wirklich als Mensch ganz, ganz viel gekostet. Und trotzdem hat er da durchgeguckt und hat diese Freude gesehen, die hinter diesen Leiden steht. Und das fand ich heftig. Im Klartext, Jesus hat sich unendlich darüber gefreut, dass er durch seinen Tod uns Menschen eine Chance geben würde, mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Das war das, worüber Jesus sich richtig gefreut hat. Dann denke ich mir, wow. Also mein Schicksal, meine Situation, die liegt Jesus so heftig am Herzen, dass er sich so darüber freut, dass er sogar solche Dinge, wie der Text sagt, solche Schande, also diese ganzen Demütigen für nichts achtet. Das lässt er irgendwie links bei lieben, weil diese Freude ihn wirklich so tief erfasst hat. Jesus hatte Gefühle für dich und mich. Und als ich das in der Vorbereitung so für mich reflektierte, im Kopf ist das ja schnell drin, aber da musste ich das für mich erstmal sacken lassen. Boah, Jesus hat mir gegenüber eine so tiefe persönliche Verbindung, dass ihm diese Tatsache, dass er mir die Chance gibt, zurück zum Vater zu kommen, dass ihm das so viel Freude bereitet. Das fand ich einfach wunderbar. Worüber freut sich Jesus, das so als kurze Zusammenfassung, die wir mitnehmen können? Jesus freut sich unendlich darüber, dass er durch seinen Tod Menschen eine Chance gibt, mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Eine Bibelstelle, die das und dies von Jesus selbst, wo er darüber spricht, die das nochmal gut unterstreicht. Lukas 15, die Verse 1 bis 10, ein bisschen längerer Text. Ich habe uns nur mal den Schlussvers aus dieser Passage mit an die Wand geworfen. Lukas 15, Verse 1 bis 10. Ich lese uns das mal. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. In Gottes Augen sind wir mit unserer Sünde und mit unserer Schuld schlichtweg verloren. Wir sind Gott abhanden gekommen. Und das ist für dich und mich mit einer ganz großen persönlichen Tragik auch verbunden, wenn die Bibel davon spricht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es Himmel und Hölle gibt. Und umso wichtiger ist es, Jesus, uns wieder zu finden, uns wieder zurückzubekommen. Und mit diesen Beispielen, die Jesus anführt, macht er uns klar, dass dort im Himmel eine richtige Feier stattfindet, da wo ihm das gelingt. Da, wo Menschen Gott kennenlernen, da, wo Menschen zurückkommen zu ihrem Schöpfer, da, wo Jesus sie wiederfindet, da feiert der Himmel richtig mit. Der Himmel feiert, dass ich und du wieder nach Hause gefunden haben. Und das war auch die Mission von Jesus, als er auf der Erde war. Die Mission von Jesus war, dich und mich wieder zurück nach Hause zu bringen. Und ich glaube, deswegen ist es auch gar nicht verwunderlich, dass immer da, wo Menschen Gott kennenlernen, wo sie erleben, dass Gott heilt, dass Gott Schuld vergibt, dass Gott frei macht, dass in dem Moment so Gefühle von angekommen sein, von nach Hause gekommen sein, von angenommen sein, von Freude, dass das in dem Moment einfach richtig irgendwie auffällt. Ne? Das bricht oft in solchen Momenten einfach sehr stark in diesen Personen aus. Man empfindet das sehr stark und es hat genau damit zu tun, dass es nämlich so ist, dass wir in dem Moment zurück nach Hause kommen, dass Jesus uns wieder findet. Gott hat alles dran gelegt und Gott hat sich es viel kosten lassen und hat für alles gesorgt, damit ich und du uns freuen können. Er klärt die Vergangenheit, indem er Schuld vergibt. Er hilft in der Gegenwart, indem er uns hilft, ein heiliges und befreites Leben zu leben. Und auch dort vergibt er immer da, wo es uns nicht gelingt, passiert oft genug.
mir zumindest.
Und für die Zukunft verspricht er, dass wir bei ihm sein werden. Das ist die Freude, die er uns mit auf den Weg gibt. Als das Leben von Jesus sich dem Ende neigte, wir hatten letztens noch eine Jugendstunde zu dem Thema, ging es um Johannes 15. Und das war ein Ausschnitt aus der Rede, aus dem Gespräch Jesu nach dem letzten Abendmahl, also in der Nacht, kurz vor seiner Kreuzigung. Und da hat er den Jüngern nochmal viele Dinge mitgegeben und unter anderem auch diesen Vers, beziehungsweise diese Aussage aus Johannes 17, Vers 13. Das ist mit so in dieser Zeit, in dieser Nacht vor der Kreuzigung, wo Jesus dann nochmal zum Vater betet und diese Worte sagt. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Also Jesus spricht auch davon, dass er diese Freude mit uns teilen will und er will, dass diese Freude in uns ist, in dir und mir und dass wir sie in Fülle haben. Nun also zu uns, Jesus fordert uns also zur Freude auf. Ich habe wieder ein Zitat mitgebracht, dieses Mal von Johann Wilhelm Kienau. Den muss man nicht kennen, ich kannte den vorher auch nicht. Der war seinerzeit, so um das Jahr 1900, war der Seefahrer und Schriftsteller und sein Künstlername war unter anderem Gorch Fock. Ich glaube, der Name sagt uns schon eher was. Zwei unserer Segelschulschiffe der Bundeswehr sind nach diesem guten Mann benannt, kennt man aus den Nachrichten ein Stück weit. Und wie es scheint, war dieser Gorch Fock ein Stück weit auch ein religiöser Mensch. Ich weiß nicht viel Näheres über ihn, aber er hatte dieses Zitat oder diese Aussage mal getätigt und so kann man es als Zitat nachlesen. Wie viel Freude schlummert in uns, ist eigentlich in uns drin potenziell, aber wir wecken sie nicht. Wenn ich und du mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir viel, viel Gründe, uns zu freuen. Mir gelingt das oft nicht. Ich wusste, dass diesen Sonntag das Thema Freude dran ist. Und ich habe mal bewusst unter der Woche mich immer wieder mal selbst reflektiert und geguckt. Ich wusste ja auch das, was ich mit Freude in Verbindung bringen wollte heute, was ich euch weitergeben wollte. Und ich habe ehrlich gesagt festgestellt, wie oft unter der Woche es Dinge gab, die mich von dieser Freude abgehalten haben. Irgendwie haben die diese Freude zum Schlummern gebracht. Eine Freude, die eigentlich da ist, aber die immer wieder scheinbar einschläft. Und das will Gott in uns wecken. Was können so Gründe sein, die uns davon abhalten, dass wir uns freuen? Freuen in der Beziehung zu Jesus. Ich denke, das kann alles Mögliche sein. Schau einfach mal in dein Leben, was deine Zeit am meisten in Anspruch nimmt oder worum sich ein Großteil deiner Gedanken dreht, so in deinem Alltag. Und ich glaube, dann wissen wir persönlich ganz schnell, was bei dir und mir so ein Freudenkiller sein kann oder was der Freudenkiller ist. Zwei Dinge möchte ich einmal anreißen. Es können Sorgen und Ängste sein, Dinge, die uns beschäftigen. So war es auch bei mir in dieser Woche immer wieder. Es gab unterschiedliche Ängste, zum Beispiel Predigen, ne? Das ist eine fürchterliche Angst. Nein, das ist nur ein Scherz. Aber es können so Dinge sein, die uns beschäftigen, die uns Angst machen, die diese Freude einfach in unserem Leben irgendwo ersticken, die an die Seite drängen, die irgendwie dazu führen, dass sie in uns anfängt zu schlummern, die Freude, und nicht mehr wach ist. Ein anderes Ding können so vermeintliche Ersatzfreuden sein, nach denen wir uns ausstrecken. Ich glaube, was in unserer heutigen Zeit so gang und gäbe ist, ist so ein gewisser Stil von Luxus, zumindest ein Stück weit, was wir so anstreben mit unserem Leben. Unterhaltung und Ablenkung ist ein ganz großes Thema, wo ich glaube, das kann unseren Fokus rauben, diese Freude dämmen. Unsere Hobbys können das vielleicht sein oder auch so ein Wellness-Lifestyle, wo wir die Freude oder Freude an Dingen suchen, die uns diese Welt bietet. Und die sind an sich gar nicht schlecht, versteht mich da nicht falsch, ganz im Gegenteil. Oft tun sie uns einfach als Menschen auch gut, das ist doch gut so. Aber sie sind in ihrer Natur oberflächlich und vergänglich. Einer, der das mal richtig exzessiv ausprobiert hat, der wird uns in der Bibel auch vorgestellt, das ist der Salomo. Der hat das mal mit so den Dingen, die Freude machen, die Spaß machen, die einfach das Gemüt irgendwo erheitern sollen, der hat da mal eine ganze Menge von ausprobiert und der sagt uns Folgendes. Im Prediger 2, die ersten beiden Verse und Vers 11 nehme ich noch dazu. Prediger 2, Vers 1 und 2 und 11. Da sagt Salomo uns: Ich dachte in meinem Herzen, auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Einfach tief Luft holen und einfach richtig genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht, und von der Freude, unser Thema, was bringt sie? Als ich mich aber umsah nach allen meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und nach der Mühe, die ich mir gegeben hatte, um sie zu vollbringen, siehe, da war alles nichtig und ein Hasch nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. So hat Salomo das wahrgenommen. Und als ich das so las, kam mir so ein Bild in den Kopf, so ein Vergleich. Und zwar, Robert sprach heute Morgen schon von Bildern. Bildern haben die Eigenart oder die Eigenschaft, 2D zu sein. Also was in echt in 3D existiert und was ich fotografiere und nachher auf meinem Bildschirm sehe oder mir auch ausdrucke, das ist dann irgendwie nur noch 2D. Und auch die Zeit, um die Phase nochmal zu bemühen, meiner Freundschaft mit Vanessa, wo wir uns kennengelernt haben, das war gewissermaßen eine Zeit der Bilder. Man wollte möglichst viele Momente festhalten. Gut, meiner Frau geht es immer noch so, bei mir ist diese Zeit eher schon abgeschlossen. Aber man wollte möglichst viele Momente mit Bildern festhalten und man hat sich diese Bilder auch immer wieder angeguckt. Also ich habe mir vor allem die Bilder von Vanessa sehr gerne und oft angeguckt. Weil man einfach total verliebt war und sich gefreut hat und sich nach dieser Person gesehnt hat. Und auf diesen Bildern, da passten die Farben, da passten so die Proportionen und die Geometrien, die Umrisse. War super zu erkennen, yo, das ist meine Freundin, das ist Vanessa. Aber es war nur ein Bild. War super zu erkennen, es ist Vanessa. In 3D war sie mir dann doch lieber. Und ich glaube, so ist das mit den Freuden dieser Welt. Die Umrisse passen. Was Freude an sich bedeutet, das ist ein Stück weit auch in den Freuden dieser Welt erkennbar. Von daher sind sie ja gar nicht schlecht. Aber sie sind 2D. Es ist nicht diese tiefe Freude, die Gott uns schenken möchte. Und deswegen, dieser Salomo, er sagt das sehr offen und ehrlich, er haut das so raus und sagt, Leute, ich habe es ausprobiert, irgendwie lässt mich das leer. Das rieselt mir wie so ein trockener Sand einfach durch die Finger durch. Das bleibt nicht pecken. Übrigens, die Freude mit dem Armband war dann auch relativ schnell vorbei, als ich festgestellt hatte, dass meine Angebetete ein doch etwas zärtlicheres Handgelenk hatte. Als ich gedacht habe und als ich ihr das Armband dann schenkte und sie das mal umgesetzt hat, das sah ja super schick aus, aber es war einfach zu groß. Schade drum. Vielleicht passt es mittlerweile, müsste ich mal gucken. Bestelle ich es mal neu. Also die Freuden dieser Welt, die Freuden dieses Lebens, die sind oft von sehr kurzer Dauer. Und wie gesagt, schon Salomo hat es begriffen und er hat uns das gesagt, ne, diese Freuden der Welt, die sind wie so ein Sand, der uns durch die Finger durchrinnt und eine gewisse Leere hinterlassen. Zu blöd aber auch. Der Vater von Salomo, der David, der hatte das schon besser begriffen. Schaut mal, der sagt im Psalm 4, Vers 8, du hast mir Freude in mein Herz gegeben, Freude in mein Herz, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Und deswegen heißt es auch in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes, also Beziehung zu Gott, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und, wie sollte es anders sein, Freude im Heiligen Geist. Gott kann uns Freude schenken, die weit über die Freude dieser Welt hinausgeht. Echte Freude, bleibende Freude, ewige Freude. Und auch eine Freude, die uns so wie bei Jesus die Kraft gibt und den Fokus ermöglicht, durch die Dinge, die so auf uns einprasseln, durchzublicken. Gott verspricht uns, dass wir die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen dürfen. Und als ich das für mich nochmal so reflektiert habe, dann habe ich einfach nochmal festhalten müssen, Leute, wir haben als Christen einfach eine unverschämt rosige Zukunft vor uns. Wir haben eine unverschämt rosige Zukunft vor uns. Und egal, was in deinem Leben gerade abgeht, merk dir diese eine Wahrheit. Nimm diese eine Wahrheit heute mit. Gott hat dir eine unverschämt rosige Zukunft versprochen. Da, wo wir uns von ihm finden lassen. Deswegen, diese Freude, dieses Potenzial der Freude, das ist überall da, wo Menschen mit Gott unterwegs sind, das ist in uns drin. Das schlummert in uns. Und ich will uns einfach ermutigen, das immer wieder aufzuwecken. Eine Bibelstelle, die auch über diese Freude spricht, Jesaja 61, Vers 10, angesichts der Zeit, lasse ich den Kontext mal außen vor. Jesaja 61, Vers 10, ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Gott vergibt und Gott heilt und Gott klärt deine und meine Schuldfrage. Und Jesaja beschreibt das hier mit sehr poetischen Worten halt und er bemüht dann diesen Vergleich und schaut auf so ein zur Hochzeit geschmücktes Ehepaar, so der Bräutigam und die Braut, die so richtig schick dastehen. Und er sagt, so sehen wir vor Gott aus, wenn Gott die Schuldfrage in deinem und meinem Leben geklärt hat. Und da schaut Gott uns an und sagt, jawohl, sieht gut aus, steht dir. Vergebung von Gott steht uns Menschen einfach echt gut, ist ganz nach Gottes Geschmack. Und Vergebung und die Klärung der Schuldfrage, das ist nichts anderes als das, worüber Jesus sich so gefreut hat. Und diese Freude schlägt halt zurück auf dein und mein Leben. Um es kurz zu machen, Gott will, dass wir uns freuen, dass wir Vergebung haben und dass wir in der Zukunft bei ihm sein dürfen. So einfach, so easy. Echte und bleibende Freude, die über den Dingen dieser Welt steht, werden wir also immer dann erleben, wenn wir uns diese eine simple, einfache Wahrheit klar vor Augen halten. Gott hat uns ermöglicht und versprochen, bei ihm zu sein. Eine Bibelstelle zum Schluss, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Da geht es um Jesus, unsere Perspektive zu Jesus. Ihn, also Jesus, liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Keiner in diesem Raum, auch ich nicht, obwohl ich mir das manchmal sehnlichst wünsche, hat Jesus gesehen. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn, also über Jesus, werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Gott will, dass ich und du, dass wir uns freuen. Er fordert uns dazu auf und er macht das fest an dieser einfachen Wahrheit, die über den Dingen steht, dass wir einmal in der Zukunft bei ihm sein werden. Und so möchte ich mit diesem Zitat von Aristoteles schließen, wo er sagt, Freude ist die Gesundheit der Seele. Wenn es danach geht, ist Gott psychisch kerngesund. Gott ist ein Gott der Freude. Und diese Freude, die möchte er dir und mir mitgeben. Die möchte er in dein und mein Herz füllen. Und das wollte ich euch heute Morgen einfach mitgeben, das wollte ich teilen. Und ja, so ist es mein Gebet und mein Wunsch, dass uns das in der nächsten Zeit beschäftigt und ausfüllt, dass wir einfach Grund haben zur Freude, einen unumstößlichen Grund. Gott sei Dank. Amen.